Ja, heute geht es noch einmal um die Strategiebereiche unseres Komet-Forschungsprogramms. Als vierte und letzte Area ist heute dran Renewable Resources, also erneuerbare Ressourcen. Hier geht es hauptsächlich um Lebens- und Futtermittel, aber auch um Werkstoffe und darum, wie sie möglichst ressourceneffizient werden können. Kreislaufwirtschaft ist hier zum Beispiel ein wichtiges Stichwort und über all diese Themen werden wir heute sprechen. Mein Name ist Sophie Weinhandl und zu Gast sind heute wie immer die Area-Leiter. Das sind in diesem Fall Dr. Christiane Lulay und assoziierter Professor an der TU Graz Dr. Harald Pichler. Gut, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen an meine Gäste Christiane Lulay und Harald Pichler, beide in Graz. Hallo.
Hallo, danke schön.
Hallo.
Ja, heute die vierte Area. Ihr habt jetzt lang warten müssen, aber heute ist es soweit. Wir starten mit der einfachsten und gleichzeitig schwersten Frage wahrscheinlich. Worum geht's denn in eurer Area? Wie würdet ihr das kompakt zusammenfassen zu Beginn einmal?
Also danke, dass wir heute auch unsere Area, die Renewable Resources, vorstellen dürfen. Und wie gesagt, geht es da bei unseren Projekten um erneuerbare Ressourcen. Also eigentlich kann man sagen, es geht einerseits um die Herstellung von alternativen Ressourcen, andererseits aber auch viel ums Recyceln und um die nachhaltige Nutzung von Ressourcen, würde ich auch sagen. Ja. Die nachhaltige Nutzung, die verbindet unsere Area wahrscheinlich sehr stark mit der Sustainable Production, also mit der nachhaltigen Produktion, weil es da eben auch immer um Ressourceneffizienz geht.
Und ich könnte vielleicht hinzufügen, um welche Ressourcen geht es vor allem? Das eine sind einmal Ressourcen, die sogar interessanterweise in Richtung Nahrungsmittel gehen. Also das heißt, nachhaltige Produktion, Nutzung von Nahrungsmittelressourcen. Andererseits geht es um Anwendungen, die ein bisschen Potenzial haben über Nahrungsmittel hinaus in den pharmazeutischen Bereich. Das ist eigentlich Christianes Thema, Polysaccharide. Und ein dritter Punkt, da ist eher das Recycling anzusprechen, das ist von den Nahrungsmitteln jetzt einmal weg, der Abbau von funktionaler Kleidung, also gemischten Kunststoffen, die zunehmend die Erde vermüllen und relativ selektiv von Mikroorganismen abgebaut werden können.
Ihr beide seid in Graz. Wie schaut das aus mit den Standorten? Seid ihr auch an anderen AZIP-Standorten tätig? Habt ihr Projekte zum Beispiel in der BOKU oder auch in Innsbruck? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also wenn man jetzt noch mal ein bisschen, also was vorher der Harald erzählt hat, die unterschiedlichen Bereiche, die wir da adressieren in unserer Area, so sind auch unsere Projekte oder die Arbeitsgruppen auch verteilt an den verschiedenen Standorten des AZIPs. Also wir haben da auf der Materialseite, wenn man so möchte, also dieses Recycling von Textilien oder von Kunststoffgemischen, aber auch eben dieser Aufbau oder die Herstellung von so alternativen Biopolymeren, das findet an der BOKU in Dulm statt. Und wenn man dann aber eben in die Landwirtschaft oder in die Agrarwirtschaft oder Lebensmittelindustrie, in Projekte, die in diesen Bereich fallen geht, dann hat man eben einerseits bei uns an der TU Graz die Mikrobiom-Biotechnologie, die bei uns eben betrieben wird. Und zusätzlich dann auch noch, was der Harald eben schon benannt hat, mein Bereich, die Glykobiotechnologie, die auch in Graz den Standort hat, wo wir eben so funktionelle Zucker für allerhand Produkte, die so in den vielleicht Wohlfühl- und Gesundheitsbereich gehen, an denen arbeiten und forschen.
Und ein Projekt, das in diesem Bereich dann vielleicht noch dazukommt, aber da ist die Finanzierung noch nicht so ganz sicher, ist der Bereich alternative Proteine, Lebensmittel, die mehr oder minder tierische Produkte ersetzen sollen, kommen mehr und mehr in die Supermärkte und diese konsumentenfreundlicher zu machen, wenn man es mal sehr einfach ausdrücken, ist eines der Ziele unserer Projekte, wofür wir aber auch teilweise noch Finanzierung suchen.
Ihr beide seid die Leiter der Area. Wie fließt denn diese Tätigkeit in euren Wirkungsbereich ein? Ja, also wenn ihr jetzt so denkt an euren Arbeitsalltag, was macht ihr da als Area-Leiter dann?
Also in meiner Funktion als Area-Leiter, also das ist jetzt quasi nicht das, was meine Haupttätigkeit ausfüllt. Also ich bin eben auch noch Projektleiterin, eben in dem Bereich der Glykobiotechnologie. Und wir haben aber auch noch andere Projekte, die in den anderen Areas angesiedelt sind. Also das heißt, meine Haupttagesbeschäftigung ist eigentlich das Projektmanagement. Aber natürlich fließt das dann auch in die Tätigkeit des Area Leiter ein, weil ganz wichtig ist natürlich innerhalb der Area die Kommunikation und der Austausch. Und das so schaut eigentlich unser Alltag viel aus. Also wir kommunizieren als Area Leiter mit den Projektleitern und Leiterinnen und tauschen uns auch mit dem Business Development aus, mit den Experten, wenn da neue Projektanfragen reinkommen. Wir kommunizieren dann auch natürlich mit dem ACIP Management, berichten auch dorthin.
Ich kann einmal alles unterstreichen, was Christiane schon gesagt hat, aber möchte noch zwei, drei weitere Elemente dazufügen, die mich sehr ausfüllen. Also ich habe auch sehr viele Lehraufgaben an der TU Graz. Das hängt jetzt mit den AC-Projekten auch insofern zusammen, als durch diese Lehrveranstaltung die Mehrzahl der Mitarbeiter in meiner Arbeitsgruppe in der Vergangenheit gefunden worden ist, als Masterstudierende, Dissertanten, auch mittlerweile Postdocs und so weiter. Und das ist eine Art kommunizierendes Gefäß. Attraktive Projekte ziehen interessierte Studierende an und gute Studierende treiben die Projekte in ACIP voran. Also das heißt, im Idealfall befruchten sich diese beiden Bereiche sehr gut.
Ihr habt es zu Beginn schon gesagt, es ist vielleicht gar nicht so einfach zu trennen zwischen eurer Area, was jetzt die Ziele angeht, und zum Beispiel Sustainable Production, weil natürlich wir immer über die Nachhaltigkeit sprechen und über Effizienz und so weiter. Wie würdet ihr sagen, was sind denn die Ziele eurer Area und wo grenzt ihr euch auch irgendwie ab von Sustainable Production vielleicht, um das ein bisschen klarer zu machen?
Ja, also bei uns geht es eben ganz stark um die Ressourcen, also diese erneuerbaren Ressourcen, diese nachhaltigen Ressourcen und damit verbunden eigentlich, ich denke, wenn man das als ganz Großes zusammenfassen möchte, könnte man sagen, wir schauen, dass wir die Umwelt schützen, vielleicht auch weniger Abfall produzieren. Also wenn man jetzt da eben in den Bereich des Plastikrecyclings oder dieser Biopolymere geht, dass man sozusagen eben für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft sorgt, was natürlich auch das Ziel der Sustainable Production ist. Aber wie gesagt, bei uns ist dann doch noch die Ressource im Fokus. Also wir schauen, also wir haben einerseits auf dem Materialsektor die Ressource Kunststoff oder Kunststoffgemische. Dann und andererseits im Lebensmittel- und vielleicht Futtermittelbereich die Ressource Pflanzen oder eben in meinem Fall auch Zucker. Ja? Also das heißt, wir versuchen da einfach Produktionssysteme aufzubauen, die vielleicht die Ressource schonen, also auch effizient umsetzen, aber auch natürlich Alternativen aufzuzeigen. Also was könnte ich alternativ verwenden statt der bestehenden Ressource?
Okay, also ich würde in beiden Areas die Sustainability sehen, auch wenn die Titel der Areas unterschiedlich klingen. Aber Sustainability ist sowohl bei Sustainable Production als auch bei Renewable Resources hoch angeschrieben. Einen Unterschied, den ich sehen und ansprechen würde, sind die Sektoren. Das ist, glaube ich, der größere Unterschied zwischen den beiden Areas, dass wir eher eben mit dem Lebensmittel, Mikrobiomstudien würden dazu passen, also mit dem Lebensmittelsektor zu tun haben, auch mit den Materialwissenschaften. Und während die Sustainable Production Area etwas mehr mit der pharmazeutischen Industrie zusammenarbeitet, das heißt, das ist eher so ein bisschen thematisch aufgetrennt.
Ja, genau. Vielleicht kann ich da noch ergänzen, weil das Sustainability-Thema ist ja in allen Areas präsent. Also
Genau.
es geht ja überall um die Nachhaltigkeit und deswegen gibt es auch in jeder Area einen Sustainability-Koordinator, also einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der noch extra darauf schauen soll, dass eben die Projekte auf die Nachhaltigkeit achten. Also wie gesagt, das ist ein Thema, das alle Areas und alle Projekte überspannt.
Was würdet ihr sagen, wie wirkt sich das dann bei euch konkret auf die Gesellschaft aus? Also wo sind da die einzelnen Punkte, die man dann spüren würde im alltäglichen Leben, wo ihr dran arbeitet sozusagen?
Ja, also wenn ich jetzt aus dem Bereich, also aus unserem Projekt der Glykobiotechnologie vielleicht starte, dann würde ich sagen, okay, wir haben hier in der Natur gibt es zahlreiche funktionelle Zuckerverbindungen, die wichtige Funktionen in biologischen Systemen übernehmen. Also das ist einfach bekannt und man weiß, also die sind gut für den Stoffwechsel, gut für die als Zellschutz oder vielleicht auch für die intrazelluläre Kommunikation. Also die sind einfach wichtig und die sind aber jetzt nicht so leicht zugänglich, sei es also aus den natürlichen Quellen, wo die vorkommen und natürlich auch nicht durch chemische Synthese herstellbar, weil die Zuckerverbindungen immer sehr komplex in ihrer Struktur sind. Und damit man aber diese Eigenschaften nutzen kann, braucht es eben unser Projekt, dass wir sagen, okay, wir bauen diese Zuckerverbindungen enzymatisch auf und können das dann auch hochskalieren, dass das dann in den entsprechenden Maßstäben produziert werden kann. Und wie schon vorher gesagt, also da geht es sehr viel in den Wohlfühlbereich, aber eben auch vielleicht ein bisschen in den pharmazeutischen, kosmetischen Bereich, dass man sagt, okay, man hat dann eben einen feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoff für Kosmetika zum Beispiel, ja. Und da beginnt dann eben der gesellschaftliche Nutzen jetzt für unser Projekt der Glykobiotechnologie.
Es ist aus meiner Sicht, also weil die Frage war, wie wird das die Gesellschaft mitbekommen? Also die Ergebnisse, wie wird das die Gesellschaft verändern? Ich würde sagen, das sind eigentlich sogar zwei Extreme, so wie ich das sehe. Auf der einen Seite möchten wir mit unseren Projekten bewirken, dass die Gesellschaft nichts mitbekommt, indem wir nämlich die Nahrungsmittelversorgung so stabilisieren, dass auch eine wachsende Weltbevölkerung und Veränderungen des Klimas nicht daran rütteln, dass alles so bleibt, wie es ist. Andererseits, und das ist das andere Extrem, gibt es manche Ansätze im Forschungsprogramm, die Revolutionen gleichkommen, indem nämlich der Versuch gestartet wird, vegetarische, vegane Lebensmittel auf bessere Art und Weise zu produzieren oder sagen wir so attraktiver zu machen, sodass die Balance zwischen tierischen Produkten und pflanzlichen Produkten in der Ernährung unserer Gesellschaft etwas verändert wird. Sagen wir es mal vorsichtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nur mehr Richtung vegetarische Produkte arbeitet, aber dass sie einfach attraktiver werden. Und das ist eines der Ziele, weil man erkannt hat, und dafür gibt es harte Fakten, dass eine, sagen wir so, zumindest eine Mischkost oder eine stärker mit nicht tierischen Lebensmitteln angereicherte Kost nicht nur einzelnen Individuen besser tut, sondern auch unserer gesamten Gesellschaft.
Weil du sagst, ihr arbeitet auch daran, dass man nichts merkt, dass man weiter so leben kann wie jetzt sozusagen. Was sind das für Projekte? Also worauf willst du da hinaus?
Das ist einfach durch die veränderten Umweltbedingungen muss die Landwirtschaft einfach immer produktiver werden. Das heißt also, es wird das Produktionssystem Acker, wenn man das so will, wird immer mehr an die Grenzen getrieben und wird deswegen zunehmend instabil. Und einer der Ansätze ist diese Mikrobiomtechnologie, indem man sozusagen gute Bakterien an die Pflanzen oder um die Pflanzen bringt und damit die Leistungsfähigkeit und vor allem die Widerstandskraft von Pflanzen erhöht, sodass sie auch bei steigenden Temperaturen diese Erträge liefern, wie sie bei den uns gewohnten Temperaturen geliefert haben, sodass die Versorgung gleich bleibt. Sodass im besten Fall es zu keinen Ernteausfällen oder irgendwelchen anderen Ausfällen, Krankheitserregern auf Pflanzen oder Ähnlichem kommt und damit Stabilität gewährleistet ist.
Unter dem Aspekt ist auch zu erwähnen, dass man halt auch darauf abzielt, die Pestizidanwendung zu reduzieren. Also
Zum
das ist
Beispiel.
genau, das ist, wenn die Pflanze einfach grundsätzlich von sich selbst aus gesünder, widerstandsfähiger ist, dann reduziert es den Einsatz von Pestiziden, was ja wiederum unserer Umwelt gut tut und insgesamt einfach für einen nachhaltigen Pflanzenanbau sorgt.
Also wenn wir das auf Industriezweige herunterbrechen müssten, dann ist es die Landwirtschaft, dann sind es Lebensmittel. Wie würdet ihr das noch zusammenfassen? Einen Blick.
Ein wichtiger Punkt ist auch noch die Polymerindustrie, also die Kunststoffindustrie. Wie gesagt, auch wenn wir hier vielleicht auch noch kurz auf den gesellschaftlichen Nutzen zu sprechen kommen möchten. Wie gesagt, Plastik ist ja eigentlich neben Stahl und Beton, glaube ich, das dritthäufigste vom Menschen hergestellte, also anthropogene Material mittlerweile. Also das ist überall. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, dann wird aber nur maximal 10% davon recycelt. Also das heißt, da gibt es noch sehr viel Potenzial, neue Recycle-Strategien auszuarbeiten. Und so wie der Harald da vorher schon erwähnt hat, bei uns geht es ja ganz stark um diese Kunststoffgemische und die Textilgemische. Also es gibt vielleicht schon Lösungsansätze für reine Kunststoffe oder Polymere, so wie diese PET-Flaschen. Also das funktioniert ja auch enzymatisch schon gut. Und da hat ja auch die Arbeitsgruppe von der Doris Ribitsch und dem Georg Gübitz ja schon viel Vorarbeit geleistet. Jetzt geht es aber ein bisschen mehr weg von diesen reinen Kunststoffen hin zu den Gemischen, die ja auch irgendwie recycelt gehören. Und genau, wenn man sich das jetzt überlegt, was das natürlich eben für die Umwelt und für die Menschen bedeutet, dann sieht man da automatisch den Nutzen. Ja? Also das heißt, diese Strategien sich zu überlegen, da braucht es einfach innovative Lösungsansätze und daran wird eben gearbeitet in unserer Area.
Gut, also einerseits eben Materialwissenschaften, Kunststofftechnik, das ist sozusagen die eine Seite, Bekleidungsindustrie, wenn man möchte. Auf der anderen Seite eben Lebensmittelerzeugung, auch vom Acker bis zur Herstellung. Da gibt es auch, wie gesagt, noch nicht voll ausfinanzierte Projekte, die da schon einiges bewegen können. Und dann gibt es Technologien, wie Christiane das schon angesprochen hat, die sowohl in Kosmetika, also in sogar Pharmazeutika Anwendung finden können. Also es ist sehr breit, das Anwendungsgebiet der Technologien bei den Renewable Resources. Aber nachdem man alles da klassifizieren kann als Resources, ist das auch kein Wunder.
Wie schaut es da mit der Zusammenarbeit mit Firmen aus? Ist das auch in allen Projekten der Fall bei euch oder wie läuft das?
Genau, also in unseren Firmenprojekten, die Größe der Firmen variiert natürlich von klein über mittel bis hin zu Großindustrien oder Großbetrieben. Und es schaut eigentlich meistens so aus, dass man eben in der Projektplanungsphase, da arbeitet man eng zusammen und entwickelt halt gemeinsam den Projektplan, definiert Work Packages, Tasks, Meilensteine, die man natürlich auch erreichen möchte. Und dann startet das Ganze normalerweise dann mit einem Kickoff-Meeting und je nachdem, wie man sich das dann halt organisiert, gibt es dann regelmäßigen Austausch mit den Firmenpartnern. Teilweise ist es auch so, dass die Firmenpartner aktiv mitarbeiten. Das heißt, dass auch einzelne Tasks bei den Firmenpartnern bearbeitet werden und man dann halt bei den Meetings die Ergebnisse austauscht und über den weiteren Fortschritt diskutiert. Manchmal ist es auch so, dass die Firmenpartner die Forschung komplett auslagern und dann einfach die Informationen abholen und bei der Diskussion halt die Projektstruktur mitgestalten. Es gibt auch, ich habe jetzt eher von den Projekten gesprochen, die länger laufen. Es gibt dann aber auch Projekte, die so wie Machbarkeitsstudien, dass man sagt, okay, man startet da mal mit so einem dreimonatigen Projekt, schaut, ob das überhaupt möglich ist, wie wir uns das vorgestellt haben und geht dann in eine Projektverlängerung.
Was ich vielleicht noch dazufügen kann, es stimmt, dass wir Firmen, Partner diversester Größe haben. Vielleicht haben wir in unserer Ära, das ist zumindest mein Eindruck, etwas mehr kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, wir haben relativ viele Startup-Firmen oder Firmen, die knapp nach der Startup-Phase befindlich sind, wo es so zwischen 20 und 40 Mitarbeiter gibt. Die sind aus meiner Sicht überproportional vertreten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir relativ spannende Themen da haben, also so ganz brennende, recht neue. Und wir werden sehen, was sich davon durchsetzen wird.
Gut, das ist eh schon ein gutes Stichwort. Da mache ich mit euch jetzt auch noch einmal das Gedankenexperiment, das ihr mit den letzten drei Areas auch gemacht habt. Wenn ihr euch jetzt nach vorne beamt in das Jahr 2028, das ist das Jahr, in dem die Kometförderperiode endet, und ihr blickt jetzt gemeinsam zurück. Was sind die Meilensteine, wo ihr euch einfach wünschen würdet, dass die unbedingt erreicht worden sind? Was sind die wichtigsten Punkte, die umgesetzt werden sollten bis dahin?
Also, wenn ich da wieder starten darf, so aus meinem persönlichen Umfeld, also dann wär ich natürlich sehr stolz drauf, wenn wir einen Produktionsprozess für einen funktionellen Zucker, den wir so den wir entwickeln, wenn wir den in einer Firma zur Implementierung gebracht hätten, also das heißt eben in einem größeren Maßstab skaliert und auch dort wirklich dass er in der Firma wirklich zur Umsetzung kommt. Das wäre wirklich ein tolles Ergebnis. Andererseits muss man auch sagen, wenn wir gemeinsam mit Firmen, weil das hängt natürlich da vom Entwicklungsgrad des Produktes oder des Prozesses ab. Also wenn man jetzt da schon ein bisschen mehr Vorarbeit hat, dann kann man sich in solche Dimensionen vielleicht denken und auch das wünschen. Andererseits bei anderen Projekten, wo es wirklich gerade erst um die grundlegenden Überlegungen und Strategieentwicklung geht, da gibt es natürlich dann auch Erfolge, weil man sagt, man hat wirklich ein innovatives, neues Produkt entdeckt und eine Strategie, wie man das produzieren kann. Ja, also das heißt, auch auf der Ebene wäre ich dann schon sehr zufrieden. Wenn man jetzt dafür die Area, für die gesamte Area sprechen möchte, dann denke ich mir, nehmen wir einfach diesen Bio Polymer-Recycling-Bereich. Wenn wir da wirklich mit den Gemischen, mit den Kunststoffgemischen auch, wenn es uns da auch gelungen ist, neue Enzyme zu entdecken oder neue Mikroorganismen, oder Strategien zu entwickeln, dass dieses Recycling gut funktionieren kann, dann hat man da auf alle Fälle auch einen großen Beitrag für zukünftige Arbeiten geleistet und kann darauf aufbauen und auch in der Mikrobiomtechnologie, also wie der Harald vorher gesagt hat, wenn wir da diese Pflanzenproduktionssysteme durch diese Mikroben, durch diesen Zusatz der Mikroben so verbessern können, dass diese, vielleicht ist es da auf dieser Ebene auch noch so zu bedenken, wenn man aus dieser Mikrobiomtechnologie Werkzeuge und Strategien herausbekommt, die man dann eben nach diesen 5 Jahren wirklich effizient in diese Pflanzenproduktion zum Einsatz bringen kann. So, das stelle ich mir vor, dass das auch ein sehr cooles Ergebnis wäre.
Mir bleibt nicht mehr viel dazu zu fügen. Also es hat Christiane schon ziemlich viel abgedeckt. Bei Mikrobiomtechnologie ein neues Highlight ist, dass es nicht nur Richtung Pflanzen gehen soll, sondern es sind auch Pläne dabei, Pilzproduktion, also sprich Speisepilzproduktion, zu verbessern. Das ist was recht Innovatives. Da bin ich schon sehr gespannt, was da herauskommt. Bin jetzt nicht der allergrößte Pilzeesser, aber es wird auf alle Fälle spannend.
Auf dem Weg dorthin, ihr habt jetzt schon langjährige Erfahrung auch in euren Bereichen. Gibt es absehbare Herausforderungen, damit man das überhaupt erreichen kann? Also kann man damit irgendwas rechnen, wo man sagt, da ist es schwierig, das umzusetzen, da gibt es eine Chance, aber auch ein Risiko? Oder ist das wirklich auf die Projekte bezogen, so individuell?
Was natürlich zu bedenken ist, und das wird jeder wissen, also innovative kleine Unternehmen haben spannende Projekte, aber natürlich auch nicht immer den längsten Atem. Das heißt, eine Herausforderung, die wir sicher haben werden, ist, kleine Firmen haben kein unendliches Budget. Und das heißt, wir müssen in manchen Projekten sehr schnell zum Erfolg kommen und zeigen, dass die Technologie einen Quantensprung oder zumindest eine sehr gute Weiterentwicklung auch mit kommerziellen Chancen hat. Das ist sicher eine der großen Herausforderungen. Während viele große Firmen strategische Forschungsbudgets haben, die vielleicht etwas länger reichen als bei kleinen Firmen, da ist das sicher ein Punkt, auf den wir aufpassen müssen.
Das hängt ein bisschen eben von dem Firmenpartner selbst natürlich ab, wo der Fokus liegt. Andererseits ist es schon so, dass eben Projekte gemeinsam oder sich auch auf dem Weg erst formen. Ja? Also das heißt, man startet mit einer Idee, die man verfolgt und auf dem Weg dorthin biegt man aber vielleicht einmal ab, weil jetzt da an Nebenaktivität sich als sehr vielversprechend herausgestellt hat. Also wie gesagt, diese Ich denke, diese Flexibilität, die ist in unseren Projekten immer gegeben und das sind wir auch, das ist auch ein bisschen so unser, in der Wissenschaft einfach wie soll man sagen, der Alltag. Andererseits darf man natürlich, wenn man jetzt irgendwo scheitert, wenn man so will, nicht gleich aufgeben, sondern man versucht es dann auf alternativen Wegen oder man entwickelt ja, alternative Strategien, wie man das Ziel erreichen kann. Und da ist einfach eben wiederum der ständige Austausch mit dem Firmenpartner einfach wichtig, dass man sagt, okay, sind wir am richtigen Weg, geht es in die richtige Richtung? Und der Firmenpartner ist in unserem Fall auch ganz wichtig natürlich, dass der immer den Markt, so wie der Harald gesagt hat, im Blick hat. Also was brauche ich dort? Ja, wieder eigentlich ein bisschen, dann geht es da auch in die Richtung der techno-ökonomischen Assessments, also wie ökonomisch, nicht nur ökologisch ist das Ganze, ja. Das sind, glaube ich, so die Aspekte, die den Projekterfolg maßgebend natürlich beeinflussen.
Gut, ich glaube, wir haben einen guten Überblick, in welche Richtung das es geht bei euch. Wenn sich das jetzt jemand anhört, der sagt, das finde ich ja total spannender Bereich und ist vielleicht mitten im Studium oder so, gibt es bei euch eine Möglichkeit, da mitzuarbeiten oder in diese Richtung zu gehen? Was habt ihr für Ratschläge für die Leute, die das jetzt interessieren würde, euer Bereich?
Ja, also wie man ja aus unserem heutigen Podcast und aus den vorhergegangenen Podcasts wahrscheinlich schon heraushören kann, ist die industrielle Biotechnologie einfach ein sehr breites Forschungsfeld. Also es gibt da beginnend von der medizinischen Anwendung über die chemische Industrie hin zur Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, Lebensmittelindustrie und Kosmetikindustrie überall Platz für biotechnologische Konzepte. Also das heißt, das ist, da hat man noch viel Möglichkeiten und es gibt da noch sehr viel Potenzial und Möglichkeiten.
Also wir sind da offen für spontane Kontaktaufnahmen auf den verschiedensten Kanälen, genauso wie wir damit rechnen und darauf hoffen, ehrlich gesagt, dass wir in Lehrveranstaltungen von entsprechenden Studierenden der Studienrichtungen, die wir betreuen, angesprochen werden. Und das ist in der Vergangenheit so passiert und das wird hoffentlich so bleiben.
Wunderbar, das hoffe ich auch. Ich danke euch für eure Zeit. Wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Ja.
Dankeschön.
Danke sehr.